Wenn wir an die deutsche Wirtschaft denken, großes Thema, ich weiß, aber dann gibt es in den vergangenen 70 Jahren so zurückgedacht so unumstößliche Wahrheiten wie nach dem Zweiten Weltkrieg gab es das deutsche Wirtschaftswunder, klar. Dann übernahm irgendwann die soziale Marktwirtschaft und brachte viel Wohlstand, auch klar, und einen richtigen Dämpfer. Dann gab es so vor 30 Jahren, 1990 mit der deutschen Einheit, war ja ein sehr teures Projekt. So weit, so Common Sense für viele Menschen, könnte man denken. Aber die Autorin Ulrike Herrmann sagt nun, stimmt alles so gar nicht. Und das begründet sie in ihrem neuen Buch Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen. Warum es kein Wunder ist, dass wir reich geworden sind. Schönen guten Tag, Frau Herrmann.
Ja, hallo.
Und Sie meinen das Wort Märchen hier nicht im Positiven, sondern sozusagen als Legende, von der wir uns verabschieden sollten. Vielleicht erstmal vorweg, was war denn der Auslöser, dass Sie gesagt haben, ich kann es nicht mehr hören, ich schreibe jetzt ein Buch darüber und kläre mit diesen Mythen auf?
Ich glaube, der Anlass war, dass ich wirklich empört war, als letztes Jahr, 2018, also 70 Jahre Währungsreform, die war ja 1948, dann überall Ludwig Erhard so gefeiert wurde. Und es gab dann auch einen neuen Festsaal für Ludwig Erhard im Wirtschaftsministerium. Und überall wurde nochmal erzählt, wie wichtig Ludwig Erhard war. Und die Wahrheit ist eben, Ludwig Erhard war ein naiver Ökonom, er war ein Lügner und vor allen Dingen war er eben ein Profiteur des NS-Regimes. Nicht? Also das muss man sich ganz klar machen. Erhard hat sehr gut verdient, dadurch, dass er mit Kriegsverbrechern zusammengearbeitet hat. Er hat für Gauleiter gearbeitet und auch für die Himmlerbehörden und hat eben an der Enteignung der Juden und an der Enteignung der besetzten Völker bestens verdient. Und aus meiner Sicht ist das ein absoluter Skandal, dass es immer noch Straßen gibt, die nach Ludwig Erhard benannt sind.
Er war also politisch sehr umstritten. Der gilt ja aber auch als Vater der sozialen Marktwirtschaft. Inwiefern war er denn auch ein einfältiger Ökonom, wie Sie sagen?
Naja, also die soziale Marktwirtschaft klingt ja so, als ginge es ganz fair in Deutschland zu. Nicht? Es klingt so, als gäbe es Sozialpolitik für alle und dann der Markt, wo sich der Beste durchsetzt. Und in Wahrheit war es so, dass es die soziale Marktwirtschaft nie gab, sondern dass es nach dem Krieg genauso war wie vor dem Krieg. Es haben Großkonzerne geherrscht und in diesen Großkonzernen waren die gleichen Manager an der Macht wie vorher. Und Erhard hat immer so getan, als wäre es in der Marktwirtschaft so, dass es ganz viel Konkurrenz gibt und sich eben immer der Leistungsstärkste und der Beste durchsetzt. Aber in Wahrheit ist es eben so, dass auch bis heute nicht der Markt regiert, sondern die Macht. Nicht? Also wer Großkonzern ist, hat automatisch Startvorteile und kassiert eben die Renditen.
Warum hält sich das dann trotzdem so, dieses Wort von der sozialen Marktwirtschaft?
Also ich glaube, dass es eben so ist, dass die Deutschen etwas haben wollten, woran sie sich klammern konnten. Es musste irgendwie der Mythos entstehen, dass man aus eigener Kraft es geschafft hat, wieder eine völlig neue Wirtschaft aufzubauen und den Zweiten Weltkrieg zu überwinden. Man brauchte einen neuen nationalen Mythos, weil ja durch den Weltkrieg, aber auch vor allen Dingen durch die Verbrechen unter den Nazis sozusagen die alten Identifikationsmöglichkeiten völlig verschwunden waren. Man konnte sich nicht mehr mit dem Militär identifizieren, nicht mehr mit dem Staat, nicht mehr mit der Fahne. Und dann musste man halt was Neues haben und das war dann die starke deutsche Mark, die soziale Marktwirtschaft und so weiter.
Sie arbeiten sich ja durch die Jahrzehnte der deutschen Wirtschaftsgeschichte, kommen auch natürlich beim Thema deutsche Einheit an und da sagen Sie, es war umgekehrt. Man sagt zwar immer, die war so teuer, aber obwohl da 2,5 Billionen Euro von West nach Ost geflossen sind, schreiben Sie, war die Einheit kostenlos. Verstehe ich nicht.
Ja, also ich meine, das ist, finde ich, gerade besonders bitter für die Ostdeutschen, nicht? Denen wird ja immer der suggeriert, sie seien wahnsinnig teuer gewesen und die armen Westler hätten zahlen müssen. Und das stimmt eben überhaupt nicht. Und das sieht man einfach daran, dass heute die Staatsverschuldung Deutschlands niedriger liegt relativ zur Wirtschaftsleistung als beispielsweise in Frankreich oder Großbritannien. Beide Länder hatten keine Wiedervereinigung, trotzdem hat Deutschland weniger Staatsschulden. Und das liegt einfach daran, dass die Wiedervereinigung in Wahrheit ein Konjunkturprogramm war. Nicht? Man hat dadurch, dass man den Osten saniert hat, hat man gleichzeitig ja auch die Wirtschaft stimuliert. Und hinterher war es eben umsonst.
Obwohl die ostdeutsche Wirtschaft ja, wenn man so drauf schaut, bis heute immer noch hinter der westdeutschen hinterherhinkt.
Ja, das stimmt. Aber das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Also man kann Geschichte nicht ungeschehen machen. Durch die Teilung Deutschlands 40 Jahre lang ist es nun mal so, dass die Konzernzentralen im Westen liegen. Das kann man jetzt auch nicht einfach irgendwie wieder ändern. Aber trotzdem ist es so, das muss man, glaube ich, auch mal sehen, dass es zwar in Görlitz beispielsweise so ist, dass die Menschen dort 35% weniger verdienen im Durchschnitt als im Westen. Also das ist viel sozusagen. Aber gleichzeitig liegen da auch die Preise niedriger, nicht? Also das habe ich extra mal nachgeguckt. Eine Altbauwohnung in Görlitz, 2 Zimmer, 50 Quadratmeter, kostet im Augenblick 250 Euro. Das gleiche in Stuttgart kostet 1.500 Euro. Also da sieht man auch, dass der wahre Abstand, wenn man sozusagen die Preise und die Kaufkraft berücksichtigt, nicht so groß ist.
Also es gibt nicht nur in der Vergangenheit einiges aufzuklären, was die deutsche Wirtschaftsgeschichte angeht, sondern auch aktuell. Und wir sprechen darüber mit Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin bei der Tageszeitung Taz. Wir schauen gleich mal, wie dieses Deutschland wirtschaftlich aktuell dasteht. Danke schon mal, Frau Herrmann.
Ja, bitte.
Wir reden über die deutsche Wirtschaftsgeschichte. Und da war das Jahr 2019 ja sowieso eins voller Jahrestage, vor allem aber erstmal politisch. 30 Jahre Mauerfall, 70 Jahre BRD wären so zwei der wichtigsten. Und was eben dabei auffällt, wir reden ganz viel darüber mit Leuten, die politischen Folgen einschätzen. Aber was ein bisschen zu kurz kommt oft, ist die Wirtschaft. Die Autorin Ulrike Herrmann hat sich gefragt, was ist eigentlich damit? Wieso gibt es da keine richtige Bilanz beziehungsweise so viele Mythen, die sich halten? Und deshalb hat sie ein Buch darüber geschrieben. Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen, warum es kein Wunder ist, dass wir reich geworden sind. Frau Herrmann, nochmal ein Zitat daraus. Die Märchen sind also keineswegs harmlos, die über die bundesdeutsche Wirtschaftsgeschichte erzählt werden. Die haben konkrete Folgen und schädigen auch Millionen Bürger. Inwiefern das denn?
Naja, also da gibt es verschiedene Stränge, die katastrophal sind. Das erste ist die Legende von der sozialen Marktwirtschaft. Also es wird ja so getan, das klingt dann schon mit, ja, wir sind ein wahnsinnig ausgebauter Sozialstaat. Und dann kommt immer als nächstes, ja, diesen Sozialstaat können wir uns aber leider nicht mehr leisten, da müssen wir jetzt mal kürzen. Und es gab enorme Kürzungsrunden bei den Sozialleistungen. Aber der Witz ist, Deutschland war noch nie besonders sozial, sondern lag eigentlich immer so im Mittelfeld Europas. Und beispielsweise vor der Wiedervereinigung waren die Sozialleistungen pro Kopf im Vergleich zur Wirtschaftsleistung in Deutschland ungefähr so hoch wie in Spanien. So, und das wird aber hier nie transportiert.
Trotzdem liegen viele Ihrer Punkte, die Sie ansprechen, ja Jahrzehnte zurück. Also nach dem Zweiten Weltkrieg ging es sozusagen los oder mit dem Zweiten Weltkrieg in Ihrem Buch und dann Wiedervereinigung und alles dazwischen. Was lernen wir denn heute daraus?
Ja, also zum Beispiel, immer jetzt ist es ja gerade so, das hat ja jeder schon mitbekommen, nicht, dass wir kurz wieder vor einer Wirtschaftskrise stehen. Mhm. Und das Fatale in Deutschland ist, dass immer, wenn es zu einer Krise kommt, der Reflex ist, ja, dann müssen wir aber bei den Löhnen erstmal kürzen oder zumindest dafür sorgen, dass die Löhne stabil bleiben. Das hat man auch in den vergangenen 70 Jahren immer gemacht. Das ist keineswegs eine neue Idee. Und immer war es gleich fatal. Wenn man nämlich bei den Löhnen kürzt oder sie stagnieren lässt, dann fehlt die Massenkaufkraft und die Krise wird noch schlimmer. Und um diesen Fehler jetzt mal zu wieder verhindern, wäre es wirklich sehr hilfreich, wenn die Leute wissen würden, wie es in der Vergangenheit war.
Und dann was tun?
Naja, das Richtige wäre, die Löhne auf keinen Fall stagnieren zu lassen, sondern hochzusetzen. Also wenn man jetzt mal ganz konkret wird, das Erste, was man in Deutschland machen müsste, wäre den Mindestlohn zu erhöhen. Das so auf ungefähr 12 Euro die Stunde. Also es ist ja völlig absurd, dass ein reiches Land wie Deutschland gleichzeitig den größten Niedriglohnsektor in ganz Europa hat.
Aber das hängt ja damit zusammen, dass wir so wahnsinnig gerne sparen. Und da sind wir auch wieder bei der aktuellen Politik. Sie schreiben in Ihrem Buch, der schlimmste Fehler ist prinzipiell und überall zu sparen. Und gleichzeitig gucken wir uns heute im Bundestag die Haushaltsdebatte an, wo wirklich hart an dieser schwarzen Null festgehalten wird. Auch das widerspricht sich ja, ne?
Ja, auch das hat natürlich mit dieser deutschen Geschichte zu tun. Also viele Deutsche sind immer noch traumatisiert von der Inflation nach dem Zweiten Weltkrieg, die dann zu einer Währungsreform geführt hat, die wiederum dann aber den Effekt hatte, dass das gesamte Sparvermögen leider weg war. Und aus dieser Geschichte leiten dann die Deutschen heute ab, ja, es ist ganz gefährlich, wenn der Staat irgendwie Geld ausgibt. Und was nicht gesehen wird, ist, dass wir ja im Frieden leben und diese Inflation sowohl 1923 wie dann auch 1948 ja dadurch zustande kam, dass man Weltkriege finanziert hat. Nicht? Aber das geht alles so irgendwie so in so einem allgemeinen Brei des kollektiven Bewusstseins unter.
Wenn wir nochmal über diese Ausrichtung der deutschen Wirtschaft sprechen, wo es ja auch ganz oft dieses Wort des Exportweltmeisters gibt, auch viel kritisiert. Mhm. Auf wessen Kosten sind die Deutschen eigentlich so reich, wie sie sind?
Ja, auf ihre eigenen Kosten. Also Deutsche denken ja dummerweise immer, ja, Überschüsse, das heißt, dass man reich ist. In Wahrheit zeigen Überschüsse, dass man arm ist. Denn wenn man sich jetzt mal anguckt, wie diese Überschüsse zustande kommen, dann ist es ja so, dass die Deutschen viel exportieren, aber wenig importieren. Und diese Differenz ist dann der Überschuss. Das heißt, eigentlich zeigt ein Überschuss, dass man zu wenig importiert, weil die Beschäftigten zu wenig verdienen und zu wenig kaufen können. Es würde überhaupt nichts ändern, wenn die Deutschen tatsächlich höhere Löhne hätten. Weil der Witz in Deutschland ist, das ist ja das Irre, in der Exportindustrie verdient man tatsächlich relativ gut. Die Deutschen sparen eigentlich bei den geschützten Bereichen in der heimischen Wirtschaft, also die Dienstleistungen, der Einzelhandel, da wird zu wenig verdient. Und dafür gibt es überhaupt keinen ökonomischen Grund. Das ist der totale Wahnsinn. Und das versteht man nur, wenn man in die Geschichte zurückgeht, weil es in Deutschland so war, das wird überhaupt nicht wahrgenommen, dass es zwar in ganz Europa nach dem Weltkrieg gab es ein starkes Wachstum, aber nur in Deutschland war es so, dass es gleichzeitig auch viele Arbeitslose gab, dadurch, dass es ja Millionen von Flüchtlingen und Millionen von Vertriebenen gab. Und damals war schon in den 50er Jahren dann die Idee, okay, um Stellen zu schaffen, sind am besten die Löhne niedrig. Und dadurch kam dann bei den Deutschen schon in den 50er Jahren dieses Gefühl auf, Wachstum, Exporte und niedrige Löhne, das gehört irgendwie zusammen. Und von diesem völligen Fehlschluss haben wir uns nie wieder befreit und erholt.
Bis jetzt. Jetzt können Sie das tun. Sie können sich befreien. Nehmen Sie das Buch von Ulrike Hermann mal lesen. Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen. Wirklich hochinteressant, was man da so lernt. Warum es kein Wunder ist, dass wir reich geworden sind, ist der Untertitel. Gut 300 Seiten lang, erschienen bei Westend und 24 Euro kostet das. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Hermann.
Ja, danke, dass Sie mich eingeladen haben.